Es ist angerichtet zu einem Filmmenü, das diese Woche eigentlich gar nicht mehr verdient hat, weil wir diese Woche ja schon einen hervorragenden French Dispatch gelobt haben als einzelne Filmkritik und
als Extragang sozusagen.
Und in einem separaten Podcast auch. Dann habe ich schon wieder vergessen, war aber glaube ich nicht so gut. Halloween Kills, ja, das war mehr so ein völliger...
ich dachte, du meinst gerade, der Podcast war nicht
der Podcast
so gut.
War super, aber der Film hat sich ja selbst ins Hirn gestochen und deswegen mussten wir den aber trotzdem einzeln besprechen, weil man das auch ohne Spoiler, also da musste einfach ein riesiger Spoilerteil, was heißt riesig, ein größerer Spoilerteil noch her, um die Idiotie...
weil da so viel passiert.
irgendwie auf den Punkt zu bringen, aber... Ja, deswegen, aber es waren halt schon diese zwei Highlights diese Woche. Das heißt, dieses Filmmenü jetzt ist mehr oder weniger noch so die Pflicht nach der Kür. Ich hoffe, man sagt das so. Ich hoffe, ihr habt das Wort richtig benutzt.
Ja, also ich denke, das passt schon.
Sehr gut.
So, das ist so die Ehrenrunde sozusagen.
Ein Film, der jetzt auch noch diese Woche im Kino angelaufen ist, der in Amerika schon vor einer Weile gestartet ist, Cry Macho mit und von... Clint Eastwood, basierend auf einem Roman, den Clint Eastwood schon vor längerem mal verfilmen wollte. Das ist auch ein Film, der, also ein Buch, das schon sehr lange Zeit mit verschiedenen Regisseuren und Hauptdarstellern, unter anderem auch mal Arnold Schwarzenegger, habe ich gehört oder habe ich irgendwo gelesen, umgesetzt werden sollte. Irgendwie voll der heiße Stoff, wo sich viele drum gerissen haben, aber es ist dann nie so richtig zustande gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Film, ich habe keine Ahnung, warum. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also abgesehen davon, dass der Film war jetzt nicht grausam schlecht, fand ich, der war vor allem wieder sehr gut gedreht, wie man das von Clint Eastwood kennt. Aber ich fand das jetzt auch alles nicht so spannend und vor allem von der Erzählung her überhaupt nicht reizvoll. Und wenn ich mir überlege, das basiert auf einem Buch, also da muss das Buch schon sehr anders gewesen sein oder also nochmal ganz andere Facetten gehabt haben, weil sonst wäre das doch nicht der Rede wert gewesen, also von der Handlung her und so.
Vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie so ein extrem typischer Clint Eastwood-Film, auch von der Story, deswegen wundert es mich, dass das Ganze dann noch auf einem Buch basiert, weil wir haben ja eigentlich schon so ziemlich Gran Torino in einem bisschen anderen Setting und mit viel weniger Charakterreise.
Ja, so schon so aufgeweicht. Also fast schon so, als wenn der die freundliche Version von dem aus Gran Torino, der schon alles gelernt hat jetzt, was er lernen musste, jetzt nochmal ein kleines Abenteuer erlebt. So ein Mini-Roadtrip.
Ja, genau. Und das ist ja, um mal kurz die Handlung zusammenzufassen, wir haben wieder eben Clint Eastwood, der da dieser stille, zurückgezogene Pferdetrainer
jetzt
ist.
Jetzt noch älter. Das muss es immer auf jeden Fall neben neuen Film.
Sehr viel, also 90 Jahre ist der oder so, ne? 91 Jahre, also das ist schon.
Du müsstest bei jedem Film
schon heftig
aufs Poster jetzt schreiben, bei jedem neuen Film, Clint Eastwood jetzt noch älter.
It might be the last. der ehemalige Rodeo-Reiter ist jetzt so ein Pferdetrainer und der soll von seinem Ex-Boss den Sohn aus Mexiko holen, weil er will seinen Sohn bei sich haben. Der Sohn lebt da in Mexiko bei der Ex-Frau, also bei seiner Mutter. Und er sagt dann so, ja, der wird abused und dem geht's nicht so gut und der hat ja total schlechte Lebensumstände da, deswegen will ich den hier an meiner Seite haben. Der soll hier bei mir auf der Ranch leben, mir helfen dabei, die Ranch zu leiten. Und Clint Eastwood lässt sich dann darauf ein und dann ist es so eigentlich der gesamte Film über die Reise von Clint Eastwood und diesem mexikanischen Jungen, die dann wieder so abläuft, wie es eben bei vielen Clint Eastwood-Filmen ist. Er ist dieser stille Cowboy, der die amerikanischen Werte und Moralvorstellungen so einem Jungen vermittelt, um ihn damit so ein bisschen auf die rechte Bahn zu führen.
Für sein Leben in Amerika vorzubereiten, was ja das Ziel ist. Ja, ne?
Genau, das auch. Genau, in Texas. Das auch. Ja, und direkt da zum Vergleich zu Gran Torino, was ich eben gesagt habe oder was du auch meintest, diese Charakterentwicklung, die mir da so ein bisschen gefehlt hat, war eben bei Gran Torino, dass er dieser mürrische, leicht rassistische alte Mann war, der überhaupt nichts mit anderen Kulturen so anzufangen wusste, noch ein bisschen vom Krieg auch geprägt war und dann eben diesen koreanischen Jungen kennenlernt oder Vietnamesen oder was der war. Das klingt auch ganz schön, ne?
Despektierlich. Das ist so eine Erinnerungslücke gewesen, bitte nicht falsch interpretieren.
über ihn dann da auch was über die Kultur lernt und auch selber da toleranter ist und ihm dann da auch so ein bisschen zur Seite steht und eben dieser väterliche bis großväterliche Freund von ihm wird. Und das ist ja, du hast es ja gesagt, Clint Eastwood ist jetzt in dem Film das ja überhaupt gar nicht. Also du siehst am Anfang nicht diesen gebrochenen Mann, der vielleicht laut Story noch mehr ist, als der Film es wirklich zeigt. Aber es geht ihm nicht super schlecht und er macht nicht diese Entwicklung über diese Freundschaft mit dem Jungen durch. Und deswegen ist das Ganze dann auch so ein bisschen pointless. Und du siehst eigentlich den beiden nicht so zu, wie sich so, also der Junge vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, aber auch nicht so wirklich, weil er ist ja dann gar nicht so schlimm, wie er immer beschrieben wird. Und Clint Eastwood, ja, er ist am Ende von seinem Charakter her, von seinem Wesen eigentlich genauso, wie er am Anfang auch war, außer dass er eben ein paar neue Leute kennengelernt hat.
Ja, ganz genau. Es wirkt halt alles so auf eine Art weichgespült, dass es kaum Konflikte gibt. Also der größte Konflikt im ganzen Film war, Clint Eastwood wollte ihn dann an einem bestimmten Punkt irgendwie doch nicht mitnehmen oder so und dann ist der Junge plötzlich doch auf der Rückbank aufgetaucht und dann sagt Clint Eastwood, oh, ich wollte dich doch jetzt nicht mehr mitnehmen und dann hat der Junge gesagt, jetzt bin ich aber hier und dann sind sie weitergefahren. Und das Interessante ist, dass ich wirklich mich trotzdem nicht gelangweilt habe, weil der Film wieder halt optisch so sehr gut gedreht ist. Also jetzt nicht, es gibt 1000 Filme, die so aussehen, vor allem Clint Eastwoods eigene Filme, einfach sehr, sehr gut gemacht handwerklich, aber ich kann mich da auch nicht so dran satt sehen an diesen super weiten, offenen Wüstenlandschaften, Originalschauplätze und einfach auch, wobei er noch beim Framing so Sachen macht, wenn man drauf achtet, wie die Personen in welchem Winkel, in welcher Stelle im Bild sind. Das ist schon bei ihm wieder so eine ganze Ecke ausgefeilter, als es noch bei so einem Standardfilm ist. Oder vielleicht auch die Leute, mit denen er da zusammenarbeitet. Da steckt schon in jedem Bild und in der Art, wie die Leute vor allem platziert sind, immer sehr, sehr, sehr viel Überlegung drin. Nur ohne große Wirkung, weil, wie gesagt, der Film überhaupt keine Aussagen trifft, die interessant sind oder wo sich was entwickelt. Er dümpelt so vor sich hin auf so eine harmlose Art und Weise, aber jetzt kommt wieder das, wo ich beim Gucken mir nicht so gewahr drüber war, aber im Nachhinein dann doch schon so ein paar Gedanken gemacht habe. Es ist auch so eine sehr verharmlosende Art und Weise, weil diese ganze Mexiko-Border-Thematik wird halt so völlig weichgespült, als wenn das so eine Luffy-Duffy, man kann sich aus jeder Sache so rausreden, völlig ungefährliche Sache wäre.
Ja, aber Daniel, es spielt ja auch in den 70ern, ne?
Also, ja, das okay, muss man okay.
Nochmal dazu sagen. Also die Situation ist ja dann auch nochmal ein bisschen eine andere gewesen, als das jetzt vielleicht heutzutage
aber
ist.
Aber im Film wird trotzdem ja gesagt, eigentlich, wenn sie drüber sprechen, gerade so im Vorhinein, dass es doch gefährlicher wäre. Also dass es jetzt nicht so ist, dass es so ein Lapsus ist, wenn man, also dass man zumindest ins Gefängnis muss oder so, wenn man erwischt wird.
Ja, aber ansonsten, ich gebe dir recht, weil der Film hat natürlich auch diese typische Clint Eastwood, so leichte Western-Romantik, die da auch so ein bisschen drin ist. Hat so einen ganz netten Score, die Bilder sind wirklich echt gut. Und ja, ich kann dir eigentlich nur zustimmen, weil mir ging es ähnlich. Ich dachte die ganze Zeit so, es passiert nicht wirklich was Interessantes, es passiert nicht wirklich was Spannendes, aber irgendwie ist es auch so, ich langweile mich jetzt nicht unbedingt. Und ich habe mich die ganze Zeit während des Films auch gefragt, warum genau das so ist. Aber irgendwie schafft das Clint Eastwood immer so einen gewissen Charme in seinen Filmen zu haben, dass du trotzdem irgendwie gerne zuguckst. Auch wenn jetzt nicht wirklich was viel passiert und auch wenn nicht wirklich das irgendwie ein super Film ist, aber irgendwie ist es halt immer so was Beruhigendes, Angenehmes, so was ja auch mit nicht viel anderem zu vergleichen ist. Das ist einfach so, hat er so seine ganz eigene Note bei, gerade bei seinen letzten Filmen, die er da immer wieder trifft und die er auch beim Publikum ganz gut anzukommen scheint.
Ich meine, er selbst und auch der Typ, von dem er den Auftrag da bekommt, und soweit ich weiß, ist das auch eigentlich, sind das in dem Buch, in der Vorlage, habe ich zumindest gehört, ich habe das nicht selbst gelesen, deutlich jüngere Männer, was hier in dem Film schon ein bisschen komisch ist, dass die grundsätzlich alle viel zu alt wirken für diese deutlich jüngeren Frauen, denen sie dann Liaison haben oder wo der eine halt dann den Jungen gezeugt hat. Es ist in dem Setting so, dass es sein kann, aber es ist trotzdem schon so ein Muster, was man da erkennt, dass irgendwie so alle Männer so voll alt sind und alle Frauen irgendwie zumindest nicht in dem Alter wie diese Hauptfigur.
Ja, und nicht nur das, es wirkt ja auch so, dass Clint Eastwood ein gutes Stück zu alt für die Rolle ist, die er eigentlich darstellt. Das wirkt dann leider in der einen oder anderen Szene auch ein bisschen unfreiwillig komisch. Wenn er dann die Fäuste da erhebt zum Beispiel oder so kurz davor ist, sich auf einen Faustkampf mit irgendwem einzulassen, dann ist man, denkt man sich so als Zuschauer, naja gut, er ist 91, er sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt aus wie 91, das muss man ja auch sagen, aber er sieht auch wirklich nicht jung aus. Er ist im Vergleich gerade zu dem letzten Film hier, The Mule oder wie er hieß, und dem besonders zu Gran Torino doch wirklich ein ganzes Stück älter und auch gebrechlicher, möchte ich fast sagen, von der ganzen Körperhaltung und wie er sich bewegt. Und das passte dann nicht so ganz rein in die ein oder andere Szene. Auch, dass er da nochmal so eine Liaison mit einer Mexikanerin anfängt, wirkte alles so ein bisschen wirklich für eine jüngere Person geschrieben.
Ja, und diese Liaison an sich, so mitten auf der Reise, wirkt auch sehr gezwungen und da ist nichts, was so wirklich entsteht, sondern das ist einfach so aus heiterem Himmel, also es kommt halt so völlig aus dem Nichts und ich bin mir da nicht immer so ganz sicher bei manchen Momenten in dem Film, ich meine, wir haben es aber auch schon gesagt, wie das als Erzählung so gedacht war, dass es gut funktioniert. Es wirkt manchmal sehr random und einfach so, ach, wir wollten auch noch mal sowas drin haben.
Es wirkt vor allen Dingen auch so sehr überromantisiert, dieses ganze Dorf, dieses mexikanische Dorf. Also sehr wie so in so einem 60er-Jahre-Western, was immer dargestellt
wird. Der Junge
spricht
ja auch.
Oder in so einem Freizeitpark, wenn man in den Wild-West-Bereich kommt oder in den Mexiko-Bereich, so sieht das da alles aus. Man hat da die eine Bar oder Kneipe oder was es da ist, wo es die Tacos gibt und alle sehen alle sehr wie aus so einem Bilderbuch aus, in so einem kleinen mexikanischen Dorf, wo alles irgendwie so total typisch abläuft. Und das war doch auch, ich meine, es hat gepasst zu diesem Western-Charme, den der Film da vermittelt hat, aber es war doch auch ein bisschen sehr gekünstelt.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe dem Jungen diese Rolle nie so ganz abgenommen. Jetzt nicht, dass er super schlecht geschauspielert hätte, aber er hat halt so geredet, wie als wenn er irgendwie in Amerika aufgewachsen wäre und jetzt versucht so ein bisschen so mexikanisch noch zu klingen, wenn er Englisch redet. Aber er hat irgendwie doch dann so viel zu amerikanisch halt von der Art und Weise geredet. Und dann fand ich, dass er auch einfach, keine Ahnung, also ich hab ihm nicht geglaubt, dass er der Junge ist, der von dem er erzählt wird, wer er ist, bevor man ihn auch zum ersten Mal trifft. Also
er wirkte auch von der Erzählung her viel älter.
Ja.
Also wenn sie über ihn geredet wurde, was er da alles angeblich auch macht, wirkte das so, als wäre er so, weiß ich nicht, 17, 18.
Ich dachte, da kommt Jazz aus Gilmore Girls jetzt um die Ecke oder so.
Ja, ja, genau. Und die Chemie zwischen ihm und Clint Eastwood fand ich jetzt auch nicht so toll. Also gerade im Vergleich eben wieder zu Gran Torino und den Film muss man immer als Vergleich nennen, weil die eben so ähnlich sind von der ganzen Erzählweise. Da fand ich sowohl den Schauspieler besser von dem Jungen als auch die ganze Chemie eben zwischen den beiden Figuren. Die hat hier auch so ein bisschen gefehlt, finde ich. Das auf der einen Seite eben auch daran liegen kann, dass Clint Eastwood nicht wirklich eben diese leichte Abneigung zuerst gegen ihn hat oder diese Zweifel, sondern dass er eben von vorne bis Ende irgendwie genau gleich sich gegenüber ihm verhält, außer dass sie sich vielleicht ein bisschen besser anfreunden, aber das ändert ja eben nichts von dem Verhalten. Und auch der Junge ist jetzt nicht unbedingt so, dass du da siehst, dass da eine Beziehung entstanden ist zwischen den beiden, sondern er redet eigentlich auch die ganze Zeit gleich. Auch immer ein bisschen so, als wenn er mit so einem Fremden reden würde, auch selbst zum Schluss noch. Und dadurch kommt das nie so wirklich, springt das nie so über da, der Funke, dass man da glaubt, dass da wirklich was entstanden ist zwischen den beiden und dass das auch so, ja, eine total wichtige Freundschaft ist. Und das Ende war mir dann in der Hinsicht, was die Beziehung der beiden angeht, ohne da jetzt das Ende irgendwie zu spoilern, auch ein bisschen zu abrupt und zu wenig verdient. Also man geht irgendwie mit so einem komischen Gefühl, finde ich, raus, als wäre irgendwie jetzt so der Film wie abgehackt.
Ja, es war auch so, dass ich eigentlich von Anfang an immer darauf gewartet habe, dass man noch irgendwas im Nachhinein über Clint Eastwoods Charakter erfährt. So, dass er noch irgendwelche Tricks up his sleeves hat oder so, irgendwas, was man nicht ahnt und was dann nochmal was Neues über ihn enthüllt. Und das kommt dann einfach nicht. Und das hat mich aber auch so ein bisschen bei der Stange gehalten, dabei zu bleiben. Und als dann das Finale sozusagen kam, das was so ein sehr laues Lüftchen war, wo auch wirklich nichts, eigentlich wirklich wortwörtlich eigentlich nichts passiert, da habe ich so gedacht, na, das war es dann vielleicht jetzt doch nicht wert, sich den angeguckt zu haben. Ich hatte bis hierhin irgendwie noch Hoffnung, dass halt irgendwie noch was kommt, was dann auch die Sachen, die bisher passiert sind, nochmal so ein bisschen ein anderes Licht rückt und diese Figur ein anderes Licht rückt. Aber das fehlte dann so. Und das Einzige, was da noch so geblieben ist mit viel Wohlwollen, ist halt so diese Message, die halt im Film einfach nur in so ein paar Sätzen auch wortwörtlich gesagt wird. Ist nicht cool, ein Macho zu sein. Das ist auch out. Und das ist auch wirklich nicht cool. Und Clint Eastwood ist ja auch in dem Film die meiste Zeit, aber halt auch, weil er dieser gebrechliche alte Mann in dem Film auch, er spielt ja auch einen gebrechlichen alten Mann, eher immer so ein bisschen zurückhaltend und höflich und auch in brenzlichen Situationen versucht er immer mal erstmal aus so einer gesunden Defensive heraus nicht weiter zu provozieren und so. Und letztendlich eignet sich der Junge das vielleicht so mit sehr viel Wohlwollen am Ende so ein bisschen an, dass er lieber, anstatt irgendwie aggressiv zu sein und so eine Situation eskalieren zu lassen, überlegt, okay, wie kann ich hier clever vorgehen und vor allem, wie kann ich so ein bisschen Smooth-Talking machen. Aber
Das ist aber auch das Problem, der Film hat es uns eben nie anders gezeigt.
Ja, genau.
Wir haben nie gesehen, dass er vorher anders gewesen wäre.
Das ist so, wenn es jetzt irgendwie um Toxic Masculinity oder so geht, dann hast du jetzt einfach nur einen Film gemacht, in dem Toxic Masculinity nicht vorkommt. Das heißt, der Zuschauer, der das vielleicht auch selber nicht kennt, der weiß, der wird davon sowieso nichts mitbekommen.
Ja, und deswegen, also am Ende, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film irgendwie keine Empfehlung wert wäre, aber irgendwie eine Empfehlung wert ist er auch nicht. Also es ist wirklich so ein Mittelding. Ich glaube, wenn man die Filme von Clint Eastwood mag, dann wird man jetzt hier auch nicht super wütend aus dem Film rausgehen. Aber es ist jetzt eben auch nichts, wo man sagt, das wäre super erinnerungswürdig, der Film macht nichts Besonderes, der erzählt nichts Besonderes. Aber er macht eben auch eigentlich nicht viel falsch. Also er macht halt einfach allgemein nichts.
Ich glaube vor allem, man muss Clint Eastwood einfach gerne sehen und es reicht einem dann schon. Weil wenn du jetzt nur von den Filmen von Clint Eastwood sprichst, er hat ja so viele auch richtig gute Filme gemacht. Also Gran Torino haben wir ja schon erwähnt, aber jetzt zuletzt fanden wir beide auch den Richard Jewell-Film, in dem er selber, glaube ich, gar nicht mitgespielt hat. Oder hat er nicht, oder?
Nee, hat er nicht. Aber deswegen war der Film ja dann auch irgendwie tonal was komplett anderes.
Genau, aber der war halt sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Da hatten wir ja recht wenig dran auszusetzen. Das heißt, ich finde schon, genau wie bei The Mule eigentlich auch, dass man, wenn man jetzt diese ganzen viel besseren Filme von Clint Eastwood halt sehr gut fand, dann ist man halt hier enttäuscht, weil das halt überhaupt nicht auf dem Niveau ist.
Absolut, ja.
Ist halt so ein typischer, wenn man sich rein verirrt, dann sagt man so, naja, Film.
Aber es ist halt irgendwie auch so dieses, als wenn man es zu Clint Eastwood selber sagen würde, man ist dann eher so, naja, es war schon ganz in Ordnung, genau. Sie netter alter Mann, Respekt, dass sie das überhaupt noch so zustande bekommen haben. Und das Gefühl hat man irgendwie so die ganze Zeit, man ist ihm nicht böse.
Wohlwollend im Alter gegenüber. Weil,
ja, genau.
Also auch schon ein bisschen traurig jetzt. Aber es ist ja deswegen Cry-Macho, nicht weinen, aber wir weinen vor Rührung.
Ja, genau. Wir weinen jedes Mal, dass wir ihn noch sehen dürfen und sind glücklich darüber.
Und jetzt haben wir einen Film, der ist bei Netflix gestartet, mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, auch sehr präsent, weil das halt auch ein Film ist, der, obwohl es kein komplettes Kammerspiel ist, doch sehr zentriert ist auf diese eine Hauptfigur und auch räumlich sehr beschränkt sich insgesamt abspielt. Es ist halt einer dieser Telefonistenfilme, wo im Grunde sich der Großteil der Handlung dadurch ausspinnt, dass jemand über ein Telefon etwas mitbekommt und dann sich viele Dinge überschlagen, aber im Grunde das fast nur übers Telefon verfolgt wird von dieser Person, die wir sehen. Und ich meine, der mittlerweile ja ist ja auch schon sehr alt, Klassiker Phone Booth mit Colin Farrell, der ist ja wirklich auch dann oft kopiert worden. Es gab ja aber auch schon, glaube ich, vorher so ein paar Filme, die so einen ähnlichen Ansatz auch verfolgt haben. Und ich meine, Fenster zum Hof ist ja im Grunde auch so eine Konstellation, die mit dieser Hauptfigur einen isolierten Ort, die auch mehr aus der Beobachterperspektive wenig direkt eingreifen kann, ist ja auch so ein Konzept.
Es gab ja auch vor 2, 3 Jahren diesen Film, wo der Vater da die ganze Zeit nach seiner Tochter gesucht hat,
ja, und
wo
ja, wir Searching.
Das die ganze Zeit auf dem Laptop genau. verfolgt haben. Searching, ja. Hast du den gerade
erwähnt? Nee, aber ich habe auch daran gedacht, auch jetzt als, bei dem Film hier. Und ich meine, wenn man es noch ganz so ein bisschen ausdehnt, Buried mit Ryan Reynolds und der Film, den wir letztens gesehen haben, dieser Science-Fiction-Film, der fast genauso war, mit dieser Frau in diesem Weltraumsarg, dann...
Oxygen, ja, da habe ich auch genau, dran gedacht.
Genau, auch was Ähnliches. Aber dann muss ich sagen, obwohl Jake Gyllenhaal hier natürlich völlig in Ordnung war und das gut gespielt hat und so, und das ist ja auch hier ein Remake von wieder einem skandinavischen Film, meine ich, hätte ich gelesen. Auf jeden Fall ist es ein Remake und ich glaube, es war irgendwie wieder so ein, ich weiß nicht, schwedischer oder norwegischer Film oder so.
Ja.
Also da hat irgendjemand das schon mal gemacht und dann hieß es, boah, das ist aber ganz toll, das müssen wir nochmal machen. Ich muss sagen, dieser Film hat für mich nie gezündet, weil er wirklich sich wie so ein mittelprächtiges Hörspiel angefühlt hat, das aber jede Sekunde versucht, auf so eine sehr unrealistische Art Spannung zu erzwingen. Selbst in Situationen ganz zu Anfang des Films, wo eigentlich noch gar nicht so viel passiert. Er versucht einem so ein ekelhaftes Gefühl zu geben, dass alles irgendwie grässlich und hässlich ist und Stress und Leute sich voll unempathisch gegenüber sind, so grundsätzlich erstmal. Und dann schickt er einen in diese Situation, dass Jake Gyllenhaal da einen Notruf bekommt von einem Kind, und von da aus dann so ein Szenario sich entfaltet, dass eine Frau irgendwie entführt wurde und die Kinder in Gefahr sind und vielleicht sogar ein Säugling oder ein Baby getötet wurde. Er hört das halt nur übers Telefon, er kann es nicht ganz alles verifizieren. Und es wird ihm aber auch fast gar nicht geholfen. Also er ist zwar selber in so einer Notrufzentrale da, wo er arbeitet.
Die protzigste Notrufzentrale, die es, glaube ich, in ganz USA gibt. Das muss man an der Stelle auch mal sagen.
In der ersten Szene schon so dachte, okay, ich glaube, alles, was ich in der Realität gesehen habe, wie sowas in Amerika aussieht, das ist nicht dieses Science-Fiction-Luxus-Geschichte, die wir hier sehen.
Das sind Menschen, die sich wünschen, dass sie in so einer Notrufzentrale sitzen mit so 3 Bildschirmen, den teuersten vom teuersten.
So wie so eine Raumschiffbrücke von Star Trek. Und alle haben so riesig viel Abstand zwischeneinander. Nee, aber er hat dann diese Sache, wo er aus persönlicher Motivation heraus da so voll sich reinhängt, da dran zu bleiben und alles dafür zu tun, da irgendwie dieses Kind zu retten. Gleichzeitig wissen wir aber parallel noch, das wird auch ganz am Anfang schon erwähnt, er selber ist kurz, also glaube ich einen Tag vor einem Gerichtsverfahren, das gegen ihn geht, da er irgendwie im Dienst jemanden umgebracht haben soll, sogar einen Jungen irgendwie erschossen hat oder sowas, und er redet dann immer noch mit jemand anders, der da für ihn vor Gericht aussagen soll, dass er nicht verurteilt wird, aber das hat er noch im Hinterkopf so anschwillen, dass dieser wichtige Termin, wo er irgendwie angeklagt ist, so kommt. Und wirklich, dieses Gesamtszenario inklusive dieser Sache, all das hat für mich einfach nie zusammengepasst. Ich habe mir die ganze Zeit in jeder Szene immer nur gedacht, ja klar, ihr versucht jetzt auf Teufel komm raus, das jetzt irgendwie zu erzwingen, dass ich das spannend finde, aber ich finde es halt scheiße, weil das halt so unglaubwürdig und so völlig gezwungen halt wirkt. Und es macht keinen Sinn, warum sitzt dieser Typ, der diese Anschuldigung gegen sich hat, dem morgen der Prozess gemacht wird, warum sitzt er heute in so einer verantwortungsvollen Beamtenposition, also bei so wichtigen Fällen, wo es um Leben und Tod geht, warum sitzt der da überhaupt? Und dann später, sowas würde niemals so ablaufen. Das ist einfach nur damit, also es wird so billig versucht, mich hier für dumm zu verkaufen, aber ich schluck's nicht.
Das Hauptproblem, was ich auch einfach mit dem Film hatte, ist im Gegensatz eben zu den eben erwähnten Filmen, in denen es immer so ist, dass die Person, die wir betrachten, diejenige ist, die auch den Spannungsbogen hat oder wo es auch um was geht. Das heißt, jetzt in dem Film hätte es eigentlich so sein müssen, dass wir das aus Sicht der Frau sehen, die diesen Beamten anruft und dem das da alles erklärt. Und wir sehen halt, was vonstatten geht. Oder bei Buried sehen wir Ryan Reynolds, der eben dem die Luft ausgeht in diesem Sarg und der probieren muss, da rauszufinden, wo er ist und irgendwie dann da rauszukommen. Hier ist es aber Jake Gyllenhaal, bei dem es eigentlich um nichts geht. Wir lernen diese Frau gar nicht kennen, wir sehen überhaupt gar nichts von der ganzen Situation, deswegen könnte es uns nicht egaler sein.
Und wir sind auch stellenweise misstrauisch über alles, was wir immer hören, also war ich zumindest, weil ich rieche ja schon, dass das so eine Art von Film ist, ohne da jetzt irgendwie zu sagen, dass es so ist oder nicht ist, aber ich habe schon von der ersten Szene an immer gesagt, das ist so eine Art von Film, alles, was ich nicht sehe, könnte auch einfach Verarschung sein.
Ja, ja, genau. Und es ist aber so super unspannend, also überhaupt die ganze Geschichte, die sich da einem präsentiert, ist eben so super uninteressant. Jake Gyllenhaal ist auch nicht so wirklich der klare Held oder irgendwie ein Sympathieträger in dem Film. Das heißt, der ist dir egal, die Geschichte, die dann da über die Anrufe einem als Zuschauer vermittelt wird, ist einem total egal, weil irgendwie nichts Besonderes passiert und man sich auch die ganze Zeit so denkt, naja gut, aber worauf läuft das Ganze jetzt hinaus? Ich finde jetzt, also ist mir komplett egal, was mit dieser Frau passiert, weil wir diese Frau ja eben nie gesehen haben und dementsprechend ja gar nicht wissen, stimmt das alles oder was ist überhaupt da die Geschichte dahinter. Und dann haben wir auch nicht wirklich so einen Countdown eben, wie bei einem Oxygen oder Buried, die Luft geht aus und wir müssen eben je weiter die Minuten oder Stunden voranschreiten, desto schneller müssen wir irgendwie agieren, weil im Hintergrund eben so ein Timer abläuft und da das Leben und Tod davon abhängt. Das hast du hier nicht so wirklich, oder es kommt zumindest nicht rüber.
Es war genauso hirnrissig auch, wie wir das letztens hatten bei Unhinged mit Russell Crowe, dass man wirklich auch in diesem ganzen Szenario immer wieder denkt so, okay, da ist so jemand in so einer Notrufzentrale, der hat auf seinem GPS, sieht der, wo das Opfer gerade irgendwie festgehalten wird oder durch die Gegend gefahren wird, kann die anhand ihres Handys mitverfolgen. Er kriegt am Telefon gesagt, so, ich werde hier umgebracht, so meine Kinder und Blut und bla bla bla. Und dann sagt er irgendwelchen Polizisten, teilweise auch welchen, die er kennt. Das ist jetzt noch nicht mal so, dass das jetzt irgendwelche Randos sind, ja. Alle Informationen oder was passiert und die sind dann immer so, ja, sorry, wir brauchen eine genauere Position, sonst können wir nichts machen. Sind auch so voll desinteressiert und so gucken sich das so völlig gar nicht an. Und das ist so, weiß
ja,
nicht.
Ja, und du selber denkst dir eben auch so, warum steigert er sich überhaupt so krass in diesen einen Fall hinein, der jetzt, wie gesagt, eben nicht so super spannend wirkt. Und du siehst auch gar nicht diese krasse Gefahr in Verzug, die er sich da einbildet, die er hat. Und dann gleichzeitig ist er auch noch dieser Typ, der dann über diese Story alles andere einfach so links liegen lässt. Und einfach so Leute wegdrückt, die da einfach irgendwelche Anrufe bei der Polizei machen, weil sie in der Notlage sind.
Nachdem
und er einfach
aber
so sagt,
vorher,
ich habe jetzt keine Zeit.
Nachdem er vorher aber uns vorgestellt wurde, in der ganzen Eröffnungssequenz schon, als jemand, der eigentlich selber so voll unempathisch ist und dem selber immer alle Anrufe regelrecht egal sind und der so nur so Dienst nach Vorschrift mäßig seine Fragenkataloge abarbeitet. Und wenn dann irgendwie jemand so sagt, boah, ich habe aber voll die Schmerzen, ich brauche eigentlich sofort einfach nur einen Notarzt oder so, warum rufen Sie keinen Notarzt? Dann sagt er so, ja, sorry, ich muss trotzdem erstmal Ihr Nummernschild kennen oder ich muss, keine Ahnung, Ihre Fahrzeugnummer und sonst passiert ja nichts und so völlig überhaupt nicht auf die Leute oder die Situation eingeht. Und ausgerechnet er, also es wird halt überhaupt nicht begründet, wie du schon gesagt hast, warum dieser eine Fall, vielleicht jetzt nur, weil es ein Kind ist oder so, aber das passt halt alles nicht befriedigend zusammen. Das Einzige ist, was ihn dann doch irgendwie so völlig übertrieben vereinnahmt.
Ja, genau. Und das dann eben auf so eine Art zu inszenieren, dass du auch die ganze Zeit nur bei Jake Gyllenhaal bist und nur in dieser Zentrale, das ist schon immer schwierig, finde ich, bei den anderen Filmen, die wir genannt haben. Und da ja auch oft so, dass du das irgendwie schaffen muss, die Leute da lang genug bei der Stange zu halten. Deswegen sind die meisten von diesen Filmen ja auch relativ kurz, weil es schwierig ist, dann da irgendwie immer was Neues zu machen, dass der Spannungsbogen auch weitergeht. Wenn du hier von vornherein keine wirkliche Spannung hast, dann fühlt sich das Ganze auch einfach nur ewig und 3 Tage lang an. und es kommt dann auch nicht wirklich mehr was dazu, was das irgendwie aufbaut. Und dann funktioniert das Ganze auch nicht, dass du eben dann nur in diesem relativ langweiligen Setting auch bist von dieser Telefonzentrale, was auch nicht wirklich für die Story jetzt einen Zweck hat, dass das Ganze da stattfindet. Und ja, dann ist der Film eben visuell nichts, weil er irgendwie einem gar nichts bietet, sondern man muss sich das Ganze nur irgendwie im Kopf vorstellen, was funktionieren könnte, wenn es was halt richtig Cooles wäre, was man sich vorstellen könnte, aber nicht, wenn auf der anderen Seite der Leitung es auch nur darum geht, zwei Leute sind in einem Auto.
Ja, und ich fand das auch im englischen Original auch gesehen, da waren auch bekannte Schauspieler ja als die jeweiligen Sprecher. Ich habe mir die jetzt alle nicht gemerkt, aber es waren halt alles ja, Namen, diese, die man kannte.
Elvis Enkelin war auf jeden Fall die Frau.
Ja, und, ja genau.
Peter Sarsgaard war auch noch dabei.
Ja, aber auf jeden Fall, ich fand das wirklich auch von der Überzeugungskraft her, inklusive auch der Soundkulisse, war das wirklich wie so ein mittelmäßig produziertes Low-Budget-Hörspiel, wie so ein Hörbuch, was halt, wo man bei einem Hörbuch normalerweise so denkt, von irgendeinem halbguten Roman, wo man sich so denkt, ah, finde ich aber cool, dass die zu so einem überhaupt nicht so bekannten mittelmäßigen Buch überhaupt ein Hörspiel gemacht haben und dann noch so ein paar Geräusche eingebaut haben. Hätte ich jetzt nicht erwartet dafür, dass es nicht so ein bekanntes Buch ist. So kommt das halt rüber.
Ja, und nicht nur das, also ich will es jetzt nicht mal nur aufs Acting schieben von den Leuten, weil zum Teil mögen sie da vielleicht irgendwie schon was versucht haben, aber es ist auch einfach zum Teil so fake geschrieben. Ich habe bei den meisten Telefonaten gar nicht das Gefühl gehabt, dass da wirklich zwei Leute telefonieren. Ja, es war immer so, du konntest dir richtig vorstellen, Schauspieler A sitzt gerade vor seinem Mikro und liest diesen Text ab und tut so, als wenn er gerade ein Telefonat führt. Mhm. Aber wirklich glaubwürdig war das nie und es kam nie wirklich so rüber, als wenn jetzt da zwei echte Menschen miteinander telefonieren und einer davon ist irgendwie in der Notlage oder einer ist ein Polizist. Ich habe keinem da die Rollen abgekauft und keinem abgekauft, dass das irgendwie ein Telefonat ist, was so im echten Leben stattfinden könnte.
Nee, und ich hatte auch meistens gar keine Lust, das überhaupt noch zu versuchen, weil ich habe nie dann so gedacht, ach du Scheiße, wie kommt der aus dieser Lage oder was macht der jetzt, sondern es war meistens so, es ist alles so blöd, ich habe keine Lust mehr.
Und man kann auch so viel sagen, es passierte ja auch einfach nicht viel mehr. Ja. Es ist nicht so, dass dann da irgendwie der super tolle, überraschende Twist kommt, der das ganze andere nochmal rechtfertigen würde oder wo man sich sagt, okay, es wirkte zwar alles total langweilig, aber im Nachhinein gibt das alles einen Sinn und der Film hat seine Berechtigung, sondern es ist einfach nur so das Banalste vom Banalsten, was passiert. Und man denkt sich am Ende dann einfach nur so, wieso haben da überhaupt so bekannte Leute, beziehungsweise ein Jake Gyllenhaal mitgemacht und hier ein Antoine Fuqua, weil er hat ja auch Regie geführt, jetzt nicht, dass der irgendwie nur die besten Filme machen würde, aber ist ja schon jemand mit einem Namen, der ja durchaus auch große Filme ins Kino gebracht hat.
Ja, und nicht vergessen, das Drehbuch, die Adaption wurde geschrieben von Nick Pizzolatto, der True Detective Showrunner, der auch die erste Staffel geschrieben hat. Ich glaube, die anderen Staffeln wahrscheinlich auch, aber der Typ, der True Detective erste Staffel gemacht hat.
Ja.
What the fuck?
Und nicht etwa dieser andere Typ von True Detective, ja, genau, über den wir neulich gesprochen haben.
Der Regie geführt hat bei den meisten, ne? Allen von der ersten. Ja, es wirkt halt wieder wie so ein Netflix-Gig, wo man halt so viel Geld für kriegt, damit der Name da drauf gepappt wird. Und dann ist es halt auch noch ein Remake. Ich gucke gerade mal von 2018, The Guilty. Das ist witzig, weil er hat bei IMDb die exakt identische Beschreibung fast im Wortlaut wie das Remake. Deswegen
hier gibt auch nicht viel mehr her, ne?
Nee. Die Bilder sehen auch auf den ersten Blick wieder eigentlich auch wie, als wenn sie es einfach 1:1 nachgemacht hätten, ohne sich Mühe zu geben. Bloß, dass das andere wieder so ein bisschen rougher und echter aussieht. aber ich gucke gerade, der hat nämlich irgendwelche Filmfestival-Sachen auf seinem Badges hier auf seinem Poster. Sundance, der lief bei Sundance. Ja, und hat irgendwo Best Director auch gewonnen bei irgendeinem Festival. Also bin jetzt fast so interessiert, den mir nochmal anzugucken, einfach nur um zu sehen, was da dann so viel reizvoller war, als bei dem Remake.
Der hat sogar in Sundance gewonnen, 2018 World Cinema Award.
Aha, okay, ja, das... Das macht,
da waren wir auch noch vor Ort, jetzt, Daniel, meine Güte.
Das macht den jetzt sehr schmackhaft. So. Also Ja, das interessiert mich jetzt sehr, den werde ich mir angucken. Einfach nur, um auch die Unterschiede oder beziehungsweise zu sehen, ob sie jetzt einfach nur verkackt haben im Remake. Aber halt wieder auf diese Netflix-Art. Das ist dieses typische, wie wir es schon so oft immer wieder hatten, immer wieder sagen, die wollten halt irgendwie auch so einen Film nur eigenproduziert und exklusiv haben und wieder berühmten Schauspieler in die Hauptrolle gesteckt, paar Namen drauf geknallt, aber man sieht es halt nirgendwo. Ne? Also man kriegt diese Qualität, die man normalerweise mit diesen Namen von anderen Projekten verbindet, kriegt man halt irgendwie dann doch nicht raus. In dem Fall jetzt mal wieder.
Ja, es wirkt eher immer so, als wäre es dieses Uwe Boll-mäßige, einen Schauspieler zwischen zwei Projekten kriegen, der sich einfach mal noch einen lockeren Dollar dazu verdient. Aber
wobei
jetzt nicht
Netflix
wirklich
das
die
noch
Qualitätsware.
Netflix das noch ausweitet auf auch, glaube ich, Regisseure und Drehbuchschreiber und solche Leute oder Produzenten, die das dann ähnlich angehen und die aber auch, wo sie einfach nur sagen, ah cool, dass wir so einen großen Namen jetzt auch noch da haben. Also Netflix ist quasi Uwe Boll und nicht der Regisseur ist Uwe Boll sozusagen.
Netflix ist quasi wie dieser arabische Scheich, der sich ein Fußballteam zusammenstellt aus irgendwelchen genau. bekannten Namen, Stimmt. wo aber keiner miteinander spielen kann und die Mannschaft trotzdem nichts gewinnt.
Ja, und wo der Trainer auch weiß, okay, wenn die mich jetzt irgendwie nächstes Jahr rausschmeißen, weil ich die Champions League noch nicht gewonnen habe mit dieser Mannschaft, die vor einem Jahr noch so voll mittelmäßig war, dann krieg ich trotzdem, bis ich einen neuen Job habe, mein Gehalt von irgendwie 8 Millionen im Monat weiterbezahlt.
Ja. Also, halten wir fest, Netflix ist Hertha BSC Berlin und der Film ist eigentlich nicht empfehlenswert zu gucken.
Der Film ist Jürgen Klinsmann.
Ja. Weil er eben echt total langweilig ist und was anderes kann man dazu gar nicht sagen.
Er heißt übrigens The Guilty. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, den Titel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn am Anfang gesagt habe.
Doch, bestimmt.
Okay,
bestimmt.
Okay. The Guilty. Ja, okay, und wenn man dann vom Titel ausgeht, der Originalfilm hieß ja auch schon so, da ist sicherlich dann so der Versuch drin, dass das Interessante an der ganzen Sache sein soll, die Verbindung zwischen Jake Gyllenhaal, der sich irgendwie eine Schuld eingestehen muss und gleichzeitig das aber lernt bei dieser Sache, wo er dann jemand anders hilft und dass das dann so kollidiert und dann er dann so oft, ohne es geplant zu haben, dadurch selber beeinflusst wird, dadurch, dass er anderen versucht zu helfen oder so und auf den besseren Weg geführt werden soll. Aber es ist halt blöd. Das ist halt das Problem. Es ist ja ein nobler Gedanke, aber es ist halt blöd in dem Film. Es ist blöd erzählt und es funktioniert auch nicht so ganz eigentlich, sondern wirkt halt so dahergezwungen.
Du hast noch einen Film gesehen,
ja.
den ich nicht geguckt habe und wo ich tatsächlich auch den Vorgänger nicht geguckt habe, obwohl es ja ein ziemlich erfolgreicher, großer Film war.
Mhm.
War ich da auch nie so interessiert, den nachzuholen und war auch dementsprechend jetzt bei dem zweiten Teil nicht so interessiert. Sag uns doch, worum es geht.
Ja, auch diese Woche neu im Kino, Venom, Let There Be Carnage. Und schon beim ersten Film, den ich auch alleine dann rezensiert hatte im Filmmenü damals, war es so, ich fand den
Shades gegen mich.
Ich fand den Trailer sehr scheiße. Ich hatte keinen Bock drauf, hab mich gewundert, dass Tom Hardy da mitspielt, aber gut, weil zu der Zeit war er auch noch eher als heute in durchaus respektableren Filmen, halt so Inception und also sowieso bei Christopher Nolan damals festgebucht und noch bis so ein paar anderen kleineren Filmen mit drin. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der jetzt jemand wäre, der jetzt typischerweise Bock hat, in so einer Comic-Verfilmung eine Hauptrolle zu spielen, aber die Zeiten haben sich jetzt eh komplett geändert, das macht da jetzt eh jeder. Aber wie gesagt, damals schon keine Lust drauf gehabt. Was mich noch so ein bisschen vielleicht so gespannt gemacht hat, war, dass damals Ruben Fleischer Regie geführt hat. Das ist ja der Zombieland Director, der aber auch leider nach dem ersten Zombieland nie mehr so richtig cool war, fand ich.
Ja.
War dann aber zumindest auf so eine Art positiv überrascht, auch weil er sehr schlechte Kritiken hatte oder ja mittelmäßig bis schlechte, der erste Venom, dass ich ihn als Mindless Entertainment ganz okay fand, weil er nicht versucht hat, mehr zu sein, als er ist. Also es wirkte wirklich wie so ein bewusster Small Scale, ich gehöre gar nicht zu irgendeinem Universum-Film, weil Sony ja auch bis jetzt eigentlich immer noch nicht genau weiß, wann machen sie wieder ihre eigenen Spider-Man-Filme und inwieweit sind sie dann völlig detached vom MCU oder vielleicht doch noch halb attached und so. Ich glaube, da herrscht noch immer so ein bisschen könnte so. Und deswegen, sie versuchen aber trotzdem natürlich mit dieser ganzen Spider-Man-Lizenz und den anderen Figuren, die im MCU da nicht auftauchen, irgendwie schon mal weiter Cash zu machen und vielleicht schon mal so anzufangen, lose was aufzubauen, wo sie dann den Tom Holland reinschmeißen können, sobald der Marvel-Deal wirklich vorbei ist. Und das war halt, da war halt Venom so der Grundstein für. Und aber dadurch, dass sie sich noch nicht so viel aus dem Fenster lehnen konnten, so storymäßig da was so universumsmäßig viel aufzubauen, das war irgendwie so für den Film so ein kleiner Trumpf, weil so konnte er einfach nur mit dieser Venom-Figur sinnlos Spaß haben und einfach den gegen so einen anderen Außerirdischen, der genauso ist, also auch so ein anderer Venom halt, der von demselben Planeten kommt, einfach so kämpfen lassen. Und das haben sie halt so CGI-mäßig, finde ich, ganz cool gemacht, weil diese Figuren noch den Vorteil haben, dass sie nicht halt überhaupt nicht realistisch aussehen. Die sehen halt einfach comicartig aus. Und so kommst du halt damit durch, dass es halt übertrieben ist, weil es diese Uncanny Valley nie hat, dass es überhaupt versucht, realistisch auszusehen. Es ist einfach nur so fun. Und das hat okay funktioniert, ohne überragend zu sein. Es war auch hier und da ganz witzig, manchmal diese ganzen Wortgefechte zwischen Tom Hardy und Venom, weil Venom ja als so ein Symbiont in Tom Hardy lebt und eigentlich Menschen fressen will und Tom Hardy so ein etwas abgewrackter Journalist ist, wo viel schiefgegangen ist im Leben, der aber trotzdem halt Venom immer so ein Schach hält, und die haben dann halt so ein Odd-Couple-Relationship, so dass sie sich halt irgendwie gegenseitig zusammenraufen müssen, und Venom darf dann nur die Gangster fressen. Genau deswegen hast du ihn auch immer noch nicht gesehen, denke ich mal, weil ich auch damals gesagt habe, brauchst du auf keinen Fall gucken, du verpasst nichts, wenn du ihn nicht siehst. Aber wenn du dir mal einen Nachmittag anguckst, ist es halt, finde ich, ein befriedigenderes Popcorn-Filmerlebnis als irgendeinen von den schlechteren MCU-Filmen zu gucken, weil die ja überall dir suggerieren, hier ist noch eine größere Geschichte hinter. Hier, das ist verbunden mit dem anderen Marvel-Film. Das hier ist nur ein Setup für Infinity War. Das hier ist nochmal ein Callback an dieses und jenes. Und dass das alles halt in diesem Venom nicht passiert, sondern einfach nur so für sich diese kleine Sache ist, das fand ich halt irgendwie, war so ein Pluspunkt. Und jetzt kommt der zweite Film. Und deswegen habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, so lange nochmal über den ersten zu reden. Es ist einfach genau nochmal der erste, nur in jeder Hinsicht so ein kleines bisschen besser. Immer noch nicht großartig, immer noch mit denselben Belanglosigkeiten, immer noch, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass dieser Film wichtig ist. Du weißt genau, Tom Hardy wird mit Venom, weil der zweite jetzt auch, glaube ich, recht erfolgreich gelaufen ist oder angelaufen ist. Der wird, die Figur an sich ist ja auch beliebt und der spielt das auch ganz gut, also jetzt auch in den Filmen, glaube ich. Der wird in dem Sony-eigenen Spider-Verse dann irgendwann auf Spider-Man treffen, und diese ersten beiden Venom-Filme werden wirklich Details der Backstory vielleicht dann geliefert haben, die mal am Rande dann noch so angesprochen werden, oder es taucht dann plötzlich seine Ex-Freundin, die von Michelle Williams gespielt wird, die da so eine Anwältin ist, die immer mal wieder auftaucht, aber auch keine Riesenrolle spielt. Die kommt dann vielleicht auch wieder vor, aber du musst diese Filme garantiert nicht gesehen haben. Es wird sich von da an, wo Spider-Man wieder dazu stößt, dann wird es wieder wie das MCU, so ein Versuch, eine Kopie vom MCU zu werden. Und diese Venom-Filme, die werden völlig losgekoppelt, einfach so diese Spaß-Cash-Grab, aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht, Dinger sein. Und dafür, dass der zweite einfach so eine Kopie vom ersten ist, braucht man halt jetzt auch den ersten nicht mehr nachzuholen, kann sich direkt nur den zweiten angucken, wenn man halt Bock hat, einen Film zu sehen, in dem einfach dieser Venom, wie man ihn aus den Spider-Man-Sachen kennt, mit anderen wieder so einem, dieser Carnage ist ja auch wieder so ein Vieh, das ist ja so ein Ableger von ihm, weil er irgendwie an einen Verbrecher, der zum Tode verurteilt ist, der beißt ihm irgendwie in den Finger, und dann wird so ein bisschen von diesem Symbionten übertragen, und dann wird der halt zu so einem roten Venom, der halt auch noch viel brutaler und aggressiver ist. Die kämpfen halt, und wenn du Bock hast, das zu sehen, dann macht der Film das recht gut. Aber mehr ist da halt auch nicht dahinter, und das war's halt so. Also, Aber ich kann nichts, ich kann an beiden Venom-Filmen ganz ehrlich nichts sehen, wo ich jetzt sagen würde, dass das irgendwie scheiße ist, weil ich wundere mich halt, dass die so abgestraft werden von vielen Kritikern.
Aber nicht vom Publikum, das muss man ja auch mal sagen.
Genau, das wundert mich echt dafür, dass halt so viele mittelmäßige Marvel-Filme so überhyped werden, auch von Kritikern. Und da sehe ich halt irgendwie, keine Ahnung, nicht, was diese Venom-Filme jetzt einfach nur als Popcorn-Kino-Unterhaltung schlechter machen unbedingt. Ich sehe sogar eher vieles, was die ein bisschen besser machen, dadurch, dass sie halt nicht in so ein 100-Filme-Universum gestitcht werden müssen. Bis jetzt.
Ja, also klingt für mich alles besser als der ein oder andere Marvel-Film. Aber jetzt auch nicht so, dass es mich überzeugt hätte, die jetzt nachzuholen. Oder das auch nur einen auch von beiden nachzuholen. Ja.
Sie sind beide viel besser als die Trailer, weil auch beim zweiten fand ich den Trailer wieder super scheiße und überhaupt nicht lustig und überhaupt nicht cool. Mhm.
Ja,
und bei dem Film muss ich dann aber sagen, doch, die Trailer bringen das halt überhaupt nicht rüber, wie gut dann doch diese Relationship zwischen Venom und dem Eddie Brock da, diesem Journalisten, wie gut das doch funktioniert und dass es doch ganz nett auch von den Dialogen und Gags her teilweise geschrieben ist. Und alles andere ist halt so, ja, relativ unspektakuläres Malen nach Zahlen, aber halt gut gemacht. Und das ist dann zumindest okay so und nicht in irgendeiner Form unterirdisch oder scheiße. Also das identische Urteil wie zum ersten, nur so in jeder Hinsicht ein kleines bisschen tatsächlich besser. Aber hier X-Men New Mutants. Das war ein Film, wo ich voll verstanden habe, dass der abgestraft würde. Der war wirklich schrottig. Der war, das war so ein Trainwreck, was dann einfach nur so ins Kino geschmissen wurde. Aber das dann so auf eine Stufe zu stellen, mit Venom dann so auf diese Stufe immer zu stellen, das, muss ich sagen, das macht mich wütend. Das macht mich richtig wütend.
Du kämpfst ja inzwischen sogar richtig für den Film.
Ja, ich meine, es ist halt voll absurd, dass der Film das halt so super verharmlost, dass Venom manchmal so Kleinganoven tötet, einfach und auffrisst, wo man so sagt, so, okay, war ein bisschen hart, dass dieser Mensch jetzt so eine grausame Todesstrafe bekommen hat, dafür, dass er jetzt eigentlich nur so ein Kleinganove war. Aber gut, dafür ist es ja auch nicht echt passiert. Deswegen, da kann ich da noch mit leben.